Family Affairs, euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu
Family Affairs.
Frohes neues Jahr von unserer Seite gehabt zu haben. Ist schon wieder fast vorbei, aber wir sind mit großem Schwung über die Datumsgrenze gelaufen.
Ja, und wir haben uns ein kleines Päuschen bei Family Affairs erlaubt, denn auch Christoph und ich sind tief in unserer Seele sehr faule Säcke und haben gedacht, puh, einmal durchatmen, in Ruhe in Urlaub fahren und erfrischt wiederkommen.
Erfrischt.
Das ist doch ein gutes Stichwort.
Das ist wirklich ein gutes Stichwort.
Wir wünschen euch ein wunderbares neues Jahr mit sehr vielen Folgen Family Affairs. Wir freuen uns schon drauf und wir haben heute ein Thema für euch, das ein sehr gutes Thema ist für Christoph. Ich könnte wahrscheinlich jetzt gleich hochgehen aufs Sofa, mich da hinlegen und Christoph redet und redet und redet.
Ich erzähle einfach irgendetwas.
Denn es geht heute, das musst du auch gleich, aus dem Nähkästchen. Woher kommt das eigentlich?
Gute Frage.
Das ist nämlich Christophs Steckenpferd, die deutsche Sprache.
Die Sprache an sich.
Die Sprache an sich.
Ja, Sprache an sich ist mein Steckenpferd.
Steckenpferd, woher kommt das denn eigentlich? Also Steckenpferd ist ja im Prinzip ein Spielzeug aus alten Tagen für Kinder.
Genau.
Was heute kein Mensch mehr braucht, weil wir haben ja heute
haben
ein
die,
Handy.
Nicht nur Handy, sondern auch diese Elektroroller.
Wir haben ja TikTok.
Genau.
Also woher kommt das Steckenpferd, weißt du nicht?
Das weiß ich aus dem FF auch nicht, müsste ich nachgucken.
Mein Bruder weiß das nicht, das gibt's doch überhaupt nicht. Der googelt jetzt gleich heimlich. Weil wir wollen uns heute mit dem Thema deutsche Sprache, schwere Sprache beschäftigen. Wir wollen uns mit dem Thema Sprichwörter, woher kommen sie eigentlich, beschäftigen. Und
Redewendungen.
Ja, Redewendungen, genau. Und ich finde zum Beispiel, Deutsch ist eine seltsame Sprache. Also ich bin froh, dass ich sie von Kind an gelernt habe, weil ich glaube, da würde ich überhaupt nicht mehr dahinter steigen. Und es ist auch manchmal eine ziemlich widersprüchliche Sprache.
Wie jede Sprache. Aber genau. Was, jetzt können wir direkt damit einsteigen.
Was meine ich damit?
Was meinst du mit dem ersten Teil deiner Behauptung?
Was habe ich nochmal behauptet? Habe ich schon vergessen. Ich behaupte immer irgendwas.
Vor widersprüchlich.
Das ist auch mein Steckenpferd.
Ja, genau, das ist auch mein Steckenpferd.
Ich rede immer und rede und weiß.
Eine schwierige Sprache.
Ja, guck mal, zum Beispiel jedes Substantiv, ne, hat in der deutschen Sprache ja ein Geschlecht. Man sagt das Messer, die Gabel, der Löffel. Ist
und
auf den ersten Blick sehr sinnvoll, Christoph, aber erweist sich schnell als problematisch, denn zum Beispiel ist das Mädchen neutral, wo es ja eigentlich die Mädchen heißen müsste, ne?
Der die Mädchen ist
warum
sehr
heißt
schön.
Es das Mädchen, aber der Junge und die Spitzhacke, hä?
Das hat alles historische Gründe in der Grammatik. Zum Beispiel sagt man ja auch der Mond und die Sonne. Und in vielen Sprachen, romanischen Sprachen, ist es umgekehrt, auch im Englischen.
The sun, the moon.
Sagst ja, aber the, wenn du, the, the. Richtig, aber wenn du sagst the sun und möchtest dann ohne das Wort sun weitermachen, ist es ein he. He is.
Ach so.
Und der Mond ist sie.
Moment.
La luna. Il sole zum Beispiel im Italienischen auch.
What mean you by that? Also das heißt, wenn ich sage,
das grammatische
the sun
Geschlecht,
is shining, yeah. He went down yes. at 8 p.m.
Exactly.
Das habe ich noch nie gehört, Christoph.
Doch, aber das ist, doch, das ist so. Das ist im Englischen, das Englische ist ja eine reduzierte west-nordgermanische Sprache auf, mit vielen französischen Einflüssen und übrigens hat das Englische dreimal so viele Vokabeln wie das Deutsche.
Das stimmt, das hat der Christoph mir schon früh in den Kopf geprügelt.
Überleg dir zum Beispiel mal, wie viele Wörter im Englischen es für das deutsche Wort Fehler gibt. Error, flaw, fallacy.
Mistake,
sehr richtig. Das sind Dinge zum Beispiel, um Nuancen auszudrücken. Da brauchen wir, das haben wir nicht. Und insofern ist das jetzt, finde ich, eine Erleichterung, weil im Deutschen es für diese ganzen Begebenheiten nur ein Wort gibt. Ja?
Ja, also.
Und das Geschlecht, von dem wir gerade gesprochen haben, das grammatikalische Geschlecht, hat die englische Sprache, wie das holländische auch, über die Jahrhunderte verloren. Im Altenglischen vor 1700 Jahren gab es durchaus noch er, sie, es.
Ach.
Das hat sich abgeschliffen.
Warum?
Das ist eine lange Geschichte, auch, glaube ich, etwas umstritten, wahrscheinlich zur Vereinfachung. Oder es hat sich einfach ergeben, damit die Sprache schneller und präziser, vielleicht im Umgang mit anderen Völkern, denk immer daran, das waren See- oder sind seefahrende Völker.
Stimmt.
Dass die sich eben schnell mit anderen verständigen können, weil die müssen immer von links nach rechts und von A nach B ganz schnell und haben auch kolonisiert.
Ja, natürlich.
Nicht?
Aber das ist eine irre Geschichte, das habe ich nicht gewusst. Also ich denke immer, ich bin im Englischen relativ firm, also ich sag mal im Umgangssprachlichen. Bist du ja auch. Aber the sun, he went down at eight, das habe ich noch nie gehört. Also ich würde immer sagen it.
Sagen wir mal so. Wahrscheinlich sagt man das auch, Prost, nicht mehr so häufig. Es ist nur, wenn es drauf ankommt oder zum Beispiel im Literarischen oder im Poetischen, würdest du immer sagen he. Dann solltest du sagen, das ist das Geschlecht.
Das ist ja auch mit den Schiffen, ne? Dann sagst du the ship.
She. Ja, she. Ach. She went to London.
Ah, ja, ja.
To
ja, ja.
The Thames.
Das finde ich sehr interessant.
Das sind so Überbleibsel, ne? Also das war dann in der Sprache, ist ja, warum das jetzt feminin ist, weiß ich nicht. Es kann durchaus vom Lateinischen, vom Französischen kommen. Navis ist ja auch Femininum.
Navigation.
Navigation. Und vielleicht hat sich das irgendwie dann über die Jahre da eingeschliffen, dass das dann auch im Englischen ein weiblicher grammatikalischer Artikel ist.
Also ich bin sehr begeistert, Christoph. Du weißt ja wirklich sehr, sehr viel. Wir beide haben Jobs, da haben wir es viel mit der deutschen, also mit der deutschen Sprache, du natürlich auch mit Englisch zu tun.
Ja.
Wie stehst du denn zu Deutsch und wie denkst du, hat sich die Sprache so in deiner jetzt schon länger andauernden Lebenszeit verändert?
Verändert. Ich mag die Sprache, weil ich mir einbilde, dass ich sie ganz okay beherrsche. Mich haben zwei Sachen
auf jeden Fall
gestört. Einmal die Rechtschreibreform, die vor 20 Jahren
gab's
umgesetzt wurde.
Gab es da nicht auch mehrere Rechtschreibreformen?
Genau, die wurde ja nochmal revidiert. Und ich meine wohl, dass ich das bis zu der Zeit ganz gut hinbekommen habe mit der Rechtschreibung. Und dann wurden 1000 Sachen geändert, weil aus politischen Gründen wahrscheinlich oder weil irgendeiner meinte, das muss jetzt geändert werden, weil das ist schon so lange, wie es gewesen
aber
war.
Das ist doch dumm. Also entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich habe früher zum Beispiel selbstständig mit zwei STST geschrieben.
Heute ist es richtig.
Alle meine Seiten zugeschickt an die Schule und habe gesagt, sehen Sie.
Und ich habe mir immer gedacht, arrogant wie ich bin, die Veränderung ist eingetreten, weil so viele Leute das nicht wissen oder es nicht checken, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und dann haben die Sprachwächter gesagt, ja, machen so viele Leute den Fehler, das müssen wir dann jetzt so korrigieren, dass es offiziell wird und dann ist alles wieder gut.
Aber ich denke immer, wenn ein Wort so geschrieben wird und das wird mir gesagt, das ist so richtig, dann warum soll man das ändern? Also es ist doch jetzt nun mal in meiner Birne drin und wenn eine neue Generation von Erstklässlern das genauso lernt, ist doch in Ordnung. Also ich verstehe gar nicht, was soll daran vereinfacht werden? Warum soll man auf einmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel Schifffahrt mit 3 F schreibe, ja, finde ich das persönlich auch eine Beleidigung für mein Auge.
Ja, das sehe ich auch so. Aber man hat sich dann offenbar aufgrund der vielen Fragen, die sich aufgetan haben, von Kindern, warum, das sind doch zwei Wörter, Schiff und Fahrt.
Ja, aber
warum fällt denn das eine F jetzt weg? Und um das nicht mehr erklären zu müssen,
damit
haben die
Tinte Spaß.
Ja, genau. Kommt direkt das dritte F wieder mit rein.
Ja, aber Schifffahrt ist ein Wort. Also
ja,
das
ja, ich
Schiff
weiß, frag mich erst,
und
ich
die
auch,
Fahrt. Aber ja, ja. Schifffahrt ist für mich ein Wort.
Ja, und für mich wären das eigentlich weiterhin auch 2 F. Aber ich habe das auch mit erschreckend zur Kenntnis genommen, dass wir hier 3 F haben. Mir gefällt das persönlich auch nicht, aber was willst du denn machen?
Nee, ich finde immer, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, was ich habe ja viele Bücher, die ich gerne mag, immer noch im Regal von vor 100 Jahren oder auch deine alten Kinderbücher, die alle bei mir stehen.
Ja.
Wenn man da reinschaut, dann wird ja vieles noch so geschrieben wie früher und das finde ich dann auch wieder komisch. Also ich bin mittlerweile lost in Translation, kannst du sagen, weil ich habe natürlich zwar mit Sprache zu tun, aber ich sitze jetzt nicht jeden Tag am Computer und schreibe Sachen und wenn, wird das ja direkt korrigiert.
Ja.
Also ich finde das schon, es hat so eine Anpassung stattgefunden, die finde ich befremdlich.
Ich finde die auch etwas.
Und dann wieder zurück, weißt du?
Genau, gewöhnungsbedürftig.
Reform, wieder zurück, wieder reformiert die Reform, da wirst du doch wahnsinnig. Welche Feinheiten in der deutschen Sprache findest du denn eigentlich schön? Keine.
Die Feinheiten. Definiere Feinheiten.
Ja, also Dinge, die man zum Beispiel in der englischen Sprache nicht hat. Ne? Also
ach, du meinst jetzt die Beispiele, die ich eben angeführt habe mit dem Wort Fehler. wo es dann im Englischen mehrere Begriffe für gibt, je nachdem, was man meint, was also nicht so direkt mit dem Holzhammer
ja,
übermittelt wird, sondern
das,
um mit einer Nuance dem Gegenüber zu sagen, hören Sie zu, verlassen Sie sofort dieses Gebäude.
Fuck off. Ja. Nein, aber ja, oder das oder eben zum Beispiel auch grammatikalische Feinheiten. Also ich denke immer, meine Güte, wenn ein Ausländer nun Deutsch lernen soll, wie soll der verstehen, ich hätte übermorgen eine Party geben sollen? Weißt du, so dieses, ja, diese, da wüsste ich noch nicht mal, beleidigt, kann ich es ja sagen, ich wüsste noch nicht mal.
Ich wüsste noch nicht mal, wie ich eine Party gebe.
Ja, das. Und was das überhaupt für ein Fall ist, ein grammatikalischer.
Ist das nicht Konjunktiv, zwei, so Futur. Und so, Futur?
Ganz komisch, weißt du, nicht so was, also das ist, ich finde das, das erscheint mir sehr, sehr kompliziert.
Ja, das ist gut, aber das sind ja Sachverhalte, die auch in anderen Sprachen übermittelt werden müssen. Du bist ja ganz genauso im Holländischen oder Englischen oder auch im Finnischen oder so, so etwas mal sagen müssen, wenn du Pech hast. Ich hätte eine Party geben sollen, ich hätte das und das machen sollen. Das muss ja irgendwie
ich
ausgedrückt
werden. Ich hätte haben
sein.
Sollen.
Ich hätte haben sollen, ja.
Ich werde haben tun.
Ich werde gehabt haben.
Ja, genau. Ich werde gehabt haben.
Frohes
ist auch,
neues Jahr gehabt zu haben.
Genau. Ja, genau, ja, ja, ja. Aber das, ist das nicht eigentlich eher eine Redewendung, würdest du sagen? Wenn man so sagt, so
ja,
guten Appetit gehabt zu haben, bedeutet ja im Prinzip, du hast schon gegessen und du sagst es eigentlich zu spät. So wie
ja,
wir
genau,
eingangs hier sagten.
Genau, aber das gibt es im Englischen auch, sagst du belated, happy
ja,
belated,
okay. Okay.
Keine Ahnung was. Ne? Das sind alles Dinge, ich glaube nicht, dass es viele Dinge gibt, die in anderen Sprachen nicht ausgedrückt werden und bei uns schon oder umgekehrt. Ich glaube, es werden häufig kulturelle Elemente wiedergespiegelt, die im Umgang in anderen Ländern nicht existieren, wie zum Beispiel das schöne deutsche Wort Schadenfreude,
ah ja,
für das es wohl kein Äquivalent im Englischen gibt, soweit ich mich erinnere.
Das stimmt.
Das liegt eben daran, dass der Deutsche, die DeutschInnen, dass die
oh Gott,
eher zur Schadenfreude geneigt haben. Heute ist das ja alles nicht mehr so. Heute freuen wir uns nicht
die,
mehr darüber, wenn
Deutschen
Leute schaden.
Die sollen
haben
zu Schadenfreude neigen,
geneigt
haben sein.
Geneigt gewesen sein.
Geneigt, meine Güte, wie soll man das denn auswendig
ich
lernen?
Ich weiß auch nicht.
Wie soll man das verstehen? Ja?
Ich
wie
glaube,
willst du das einem Ausländer beibringen?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube auch, dass bei solchen Sachen, dass die Leute dann sagen, ich mache einen Mut zu Lücke und lerne das gar nicht. Weiß ich, und dann muss man sich wie bei jeder Sprache, beim Lernen jeder Sprache so darauf konzentrieren, dass man selbstständig genau, nachher diese Sachen aufarbeitet und sich das beibringt. Das setzt also meiner Ansicht nach aber auch ein gewisses Interesse an dem Thema Sprache
natürlich
voraus. Nicht nur an der pragmatischen oder praktischen Anwendung dieser Sprache.
Nein, du musst dich dafür interessieren, du musst und du musst das einatmen, ne? Du musst
ja
das leben tagtäglich und üben und im Kontext versuchen zu verstehen.
Genau, und viele,
das
hast du sehr schön gesagt. Und wir dürfen nicht vergessen bei vielen Dingen, dass wir uns hier in einem indoeuropäischen Sprachraum befinden, wo unsere Sprachen grundsätzlich ähnlich aufgebaut sind. Also jetzt nicht unbedingt vom Vokabular, die haben natürlich auch Ähnlichkeiten und Verwandtschaften. Aber wir haben, abgesehen vom Geschlecht, eben auch Artikel und also bestimmte und unbestimmte Artikel, ein, der, die, das, einer. Und in unserer zweiten Sprache, die wir aber leider nie richtig gelernt haben, im Finnischen, gibt es das nicht. Das ist ja eine Uralsprache, eine finno-ugrische Sprache, die mit dem Ungarischen verwandt ist.
Ungarisch-rumänischer Sprachstamm. Nee, türkisch. War das nicht so?
Ja, rumänisch nicht. Rumänisch ist eine romanische Sprache, die von den Römern gekommen ist.
Jetzt wollte ich hier
Ave Caesar, moribundi te salutant.
Ja, genau. Die Todgeweihten.
Claudia in Colosseo est.
Sed ubi est.
Cornelia.
Wie hieß der andere Typ nochmal?
Marco.
Das war aus unserem Lateinbuch, ein
ja,
Zitat.
Genau.
Te moribundi est. Da war ich in Rom im Hotel, da stand so eine,
an der
da,
Wand,
da war so eine, ne, Bronzestatue als Gladiator. Das heißt
genau,
also, die Todgeweihten
grüßen
dich. So. Aber ganz
exakt,
kurz, Brüder, nochmal zurück zum Thema Schadenfreude. Glaubst du, dass die anderen nicht Schadenfreude empfinden können?
Also, so wie ich die,
das glaube ich nicht,
Nation in meinem schon sehr lange anhaltenden Leben kennengelernt habe, nein. Also, ich glaube, dass zum Beispiel im amerikanischen, nordamerikanischen USA und auch in vielen anderen Ländern, die ich da schon mal gesehen habe, Sprachraum, dass die Leute einfach anders auf dich zugehen. Denk immer dran, wie es in Amerika.
Oh, hi, alle, how are you? Alle freundlich.
Alle sind freundlich. Can I help you? Und woran liegt das? Weil das, ja genau, go away.
Schlechte Laune.
Gehen Sie weg.
Wenn es nicht mehr da ist, haben wir es nicht mehr.
Ja, genau. Weil die Leute sich einfach in der Zeit, in der sich das Land entwickelt hat, untereinander helfen mussten. Das waren ja Leute, die alle da angekommen sind. Aus verschiedenen Nationen. Wo links, rechts, geradeaus, wo kann ich arbeiten, wo kann ich dies und jenes machen. Das heißt also, die Kommunikation und die Hilfsbereitschaft war für das Überleben dieser Zivilisation oder der gerade im Begriff sich befindlichen Zivilisation absolut notwendig. Ansonsten,
das finde ich toll, das habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Doch, ist so.
Zum ersten Mal. Da muss denk dran,
wie der Earl im Jahre 1992, Alexandras Ex-Freund.
Ein alter Bekannter von uns.
Ein Ex-Bekannter von uns. Der Earl kam aus Washington D.C. und hat mit uns zusammen gewohnt vor vielen, vielen Monden. Also vor
1893 ja, ungefähr war. 1993.
Da gab es natürlich die D-Mark noch. Und er hat sich gewundert. Als
dass er hier nicht mit Dollar bezahlen kann.
Excuse me, I would like to spend a couple of dollars here. Isn't that working? Nein, er hat sich gewundert, dass ich in Hilden, damals auch in Düsseldorf oder in Köln, niemand auf der Straße begrüßt hat. Nobody says hi on the streets.
Alle grumpy.
Ja, genau.
Und das mochte ich immer in Amerika, wenn ich da war und die waren alle so, oh hi, how are you? Can I help you, ma'am? Oh my God, you look so beautiful. Das fand ich, alle sagen oder viele sagen, ja, das ist so oberflächlich, die Amerikaner. Aber mir ist es lieber eine freundliche Oberflächlichkeit in einer professionellen Situation als so schlecht gelaunte Menschen, die mit der Taxitür vom Kopf zuschlagen, weil sie sagen, Mama, das ist um die Ecke, ja?
Genau, hast du völlig recht. Und das hat meiner Ansicht nach auch verschiedene Gründe. Du musst ja, wie du weißt, in Amerika musst du Geld verdienen, also die staatlichen oder öffentlichen Gelder, die ja hier an Privatleute oder Firmen fließen, sind da nicht so üppig und die müssen sich eben anstrengen, um Kohle reinzubekommen und das geht eigentlich nur, wenn du freundlich bist.
Das stimmt. Und um nochmal auf Earl zurückzukommen, das war ein Amerikaner damals, der kam hierhin, hat ja eine Weile lang gelebt und, was ich ihm sehr hoch anrechne, er ist in Deutschkurs gegangen. Es war ihm aber trotzdem in der Zeit nicht möglich, die deutsche Sprache natürlich nicht zu perfektionieren. Also das war sehr schwer und das hat er auch immer gesagt. Also was glaubst du denn? Ich meine, es ist natürlich auch davon abhängig, ob jemand sprachaffin ist oder nicht. Mhm. Wenn ich in einem fremden Land leben würde, ich würde auf jeden Fall von Day One an versuchen, diese Sprache zu erlernen, weil ich das unglaublich schrecklich fände. Wenn ich durch die Straßen gehe auch und Schilder lese, Werbung lese und ich weiß überhaupt nicht, was das bedeutet. Wie leicht oder schwierig ist es deiner Meinung nach, Deutsch zu erlernen?
Also das kommt ganz drauf an, aus welchem Sprachgebiet man stammt. Jetzt nochmal zum Beispiel zurück auf die finnisch-ugrische Schiene. Wenn also die Sprache ganz anders aufgebaut ist als eine indoeuropäische Sprache, wie zum Beispiel Deutsch im Vergleich zu Spanisch oder zu Englisch, dann kann das nicht nur bei den Vokabeln, sondern eben auch bei der Grammatik zu großen Schwierigkeiten führen, bei denen man sich wahrscheinlich etwas mehr anstrengen muss, als wenn die Sprachen verwandt werden. Zum Beispiel kennt ihr ja alle auch, wir haben ja viele türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger in Deutschland, nicht nur hier, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und da ist mir immer aufgefallen, dass da auch eine grammatikalische Ähnlichkeit zum Finnischen besteht, weil die wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, und bitte jetzt nicht schlagen, die auch keine Artikel benutzen. Die sagen, und die hängen bei der, es ist eine agglutinierende Grammatik, das heißt, wir sagen, Beispiel, mit dem Auto, unter dem Auto, neben dem Auto. Auf dem Auto. Und die sagen dann, Auto mit, Auto neben, Auto unter, Auto auf.
Also in Finnisch wäre es so, ich kann das nur mit Tisch erinnern, weil Christoph und ich waren nämlich in der finnischen Schule in Düsseldorf, da mussten wir einmal die Woche mit dem Bus hinfahren. Wir hatten natürlich niemals Lust und das Einzige, was ich mich noch erinnere, ist, dass es hieß, also auf Finnisch heißt Tisch Böder.
Ja.
Und zum Beispiel hieß
auf dem Tisch.
Böderla.
Ja, richtig. Richtig.
Bödersa.
Ja.
Also die haben es immer hinten dran gemacht.
Das ist das agglutinierende Element. Das Dranhängen.
Und dann war unsere Mutter so enttäuscht. Da waren wir in Finnland und wir haben einfach überall an jedes Wort ein I drangehängt. Wursti.
Ja, genau, ja, genau.
Biri.
Biri. Wasseri. Hausi.
Gar nichts.
Naja, ganz nie. Das nein, ist nie, das aber es, nicht. Also, auf jeden Fall hat mich das sehr viel Demut gelehrt, weil ihr wisst ja auch da draußen, dass es Leute gibt, die machen sich dann über die mangelnden Sprachkenntnisse von anderen lustig. Und
nein,
da hast du recht, da gibt es eigentlich nicht. Und wenn man das selber mal erlebt hat, wie zum Beispiel, wenn wir in Finnland da rumgelaufen sind und haben dann auch etwas, wie soll ich sagen, mit Händen und Füßen kommuniziert, dann wird man da so klein mit Hut und reißt die Klappe nicht mehr.
Vor allen Dingen,
so
wenn du eine Verwandtschaft hast, die wirklich nur Finnisch kann, das ist ja eine Generation, genau. Die waren ja damals so alt wie wir jetzt und die haben Englisch in der Schule gehabt.
Nee.
Und nur Schwedisch konnten, nur oder Russisch.
Wenn überhaupt.
Und dann, und dann mein Bruder und ich, meine Mutter musste irgendwas erledigen und hat uns zu unserer Tante abgeschoben.
Angeheirateten Tante.
Tante Turvi.
Tante Turvi.
Die war ein bisschen eine rheinische Frohnatur. Die Finnen sind ja eher so schwermütig, aber die war mal gut drupp.
Die war mal gut drupp.
Hat die Mutti, pass mal auf die Kinder auf, ich bin gleich da. Ich muss dazu sagen, wir waren so 15 und 18 irgendwie sowas, ne? Oder so.
Ja, älter auf jeden Fall.
Wir waren irgendwie so ältere Teenager, alternde Teenager. Und dann hat die da mit uns gesessen auf dem Sofa und wir immer so, Netti, es ist schön hier.
Das war schön hier.
Ja, vielen Dank.
Das und dann habe ich gesagt, was habe ich gesagt?
Und dann wollte mein Bruder, der Christoph, wollte Tante Turvi
ein Kompliment machen
und sagte Folgendes.
Ich wollte eigentlich sagen, du siehst aber noch sehr jung aus. Und dann habe ich dann gesagt, für deine 45 und deine lebensfrohen 45, habe ich dann gesagt, du siehst ja immer, du hast noch ein sehr junges Gesicht.
Nein, du hast einen schönen Kopf.
Nein, einen jungen Kopf, habe ich gesagt, eins von beiden, also entweder Gesicht oder Kopf, weiß ich nicht. Nackenen heißt Aussehen und irgendwie sowas habe ich gesagt und Pä ist der Kopf, wahrscheinlich habe ich gesagt, Nuri Pä. Nuri heißt jung und Pä.
Du hast schöne Kopf.
Ja, genau. Nuri Pä. Und da haben wir natürlich, hat sie auch gelacht, weil sie schon einen kleinen Schnäpschen.
Und dann wussten wir nicht mehr, haben wir so mit Händen und Füßen geredet. Ja, nein, dies wollen wir nicht. Ja, bitte noch ein bisschen Kaffee. Und dann wusste sie auch nicht mehr, wie soll sie mit diesen beiden Leuten, mit denen sie nicht kommunizieren kann, was soll man jetzt machen? Und dann hat die Tante Turvi das einzig Wahre aus ihrer Sicht getan, hat so ein Bartisch rangerollt,
genau,
wo so ganz viele Schnäpse drauf waren.
Genau.
Und als meine Mutter wiederkam, hatten wir alle rote Köpfe
und haben gelacht. Wie die Teufel.
Meine Mutti voll sauer.
Genau.
Also meine Schwägerin füllt meine Kinder ab.
Aber man muss dazu auch sagen, irgendwie war es unsere Mutter ja auch selbst schuld.
Eben, Mutti.
Es gibt aber auch eine gute Ausrede, also wir haben nicht zweisprachig, wir sind nicht zweisprachig aufgewachsen in dem Sinne.
Dummerweise
nicht, aber man darf nicht vergessen, dass damals, als wir groß wurden, gab es in der Sprachwissenschaft eine Theorie der Halbsprachigkeit. Und da hat wohl mindestens ein Forscher sich mit diesem Phänomen der Schweden, also der Finnland-Schweden, die Schwedisch und Finnisch gesprochen haben oder nur Schwedisch oder nur Finnisch, auseinandergesetzt und dann wohl angeblich herausgefunden, dass es dazu führen kann, wenn diese beiden Sprachstämme, die total unterschiedlich sind, Schwedisch ist ja eine germanische Sprache und Finnisch diese finno-ugrische Sprache.
Schwedisch verstehe ich nichts, wenn ich
lesen
das höre.
Kannst du das aber.
Ja, aber wenn die reden, ist Feierabend.
Auch nicht. Dass das eben dazu führen kann, dass man weder die eine noch die andere Sprache richtig lernt.
Das ist bei uns ja Gott sei Dank nicht passiert.
Das ist nicht der Fall, genau. Und das hat unsere Mutter immer als Ausrede herangeführt.
Ja, genau.
So, genau. Und deswegen sprechen wir eben, habe ich ja mal erzählt, ich habe da mal gedolmetscht beim WDR und da war dann irgendein finnischer...
Hast du nicht Samu Haber übersetzt?
Auch, ja, aber das war nicht das Lustige an der ganzen Geschichte.
Von Sunrise Avenue.
Christophs
bester Freund.
Mein bester Freund.
Der kann doch auch mal in unseren Podcast kommen.
Kann er auch machen, wenn er mal wieder hier hinkommt. Und da war ein Komponist oder, nein, dir... Entschuldigung, ein Dirigent aus Finnland da und dann habe ich mit dem dann irgendwie Finnisch da gerade brecht. Ich hatte ein bisschen nachgelernt nach dem, Debakel mit unserer Tante. War ja ein paar Jahre vergangen. Und dann hat dann der Redakteur der Sendung. Der hatte irgendwoher gehört, dass wir eben eine finnische Mutter haben. Und meinte, ja, he speaks fluent Finnish, ja, genau. Und sowas. Und so, ich guck den schon so an. Nein, also nicht der Dirigent, der Redakteur hat das. Oh Gott, der wollte angeben. Und dann meinte, we can do it in Finnish too. Und ich so, ne, bloß nicht. Und sowas. Meinte, wieso das? Und meinte ich so, nein, das kann ich nicht, ne? Und dann habe ich, naja, machen Sie doch mal, haben wir ein bisschen Finnisch gesprochen und sowas. Und dann nach dem Interview, nach dem Interview hat dann der Redakteur den Dirigenten gefragt, meinte er, und wie spricht denn der Christoph Finnisch? Und dann hat er gesagt, auf Deutsch, hat er gesagt, er konnte, weil viele Finnen können ja mehrere Sprachen, hat er gesagt, wie ein guter Türke Deutsch. Und hat sich totgelacht.
Ja, also Kompliment so, trotzdem.
Und da habe ich mich, das fand ich in dem Augenblick auch nicht so lustig. Nee. So, aber wie gesagt, das ist, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ist eben immer der sprachliche Hintergrund zu betrachten. Wer woher kommt, was kann er schon, wie gut kennt er sich überhaupt mit der Grammatik aus und ist die Grammatik ähnlich? Ja, ja. Wenn die nicht ähnlich ist, aus dem Beispiel Türkisch, Finnisch, Ungarisch wahrscheinlich auch, und du kommst dann hier rüber, dann musst du komplett umdenken. Weil Auto auf dem Auto.
Ne? Ja, also, ja, so. ja, das ist schon schwierig.
Und das ist eine Herausforderung, die schon meiner Ansicht nach ins professionelle Sprachenlernen, also von der Person, die Sprache lernen möchte, reicht. Da muss man sich richtig reinsetzen, damit man das gut hinkriegt.
Also ich habe jede Menge Hochachtung vor all den Leuten, die hier hinkommen und sich reinhängen in die deutsche Sprache.
Ja, ja, klar,
also
natürlich.
Ich bin hier in Köln im Nagelstudio, das ist eine Vietnamesin, die das leitet und die ist seit 10 Jahren da und sie hat gesagt, sie ist hingekommen, konnte kein Pieps und natürlich hört man, dass sie keine Deutsche ist, keine Kölsche
ist. Ja, das ist ja nicht schlimm, das ist ja nur ein Akzent.
Sie hat gesagt, sie ist in die Sprachschule gegangen, genau darüber haben wir nämlich neulich gesprochen und sie hat gesagt, ich habe gelernt, weil ich eben nicht hier sein wollte und total,
isoliert.
Sprachblind und isoliert durch die Gegend renne.
Das ist das Schrecklichste, was einem passieren kann.
Und dann habe ich zu ihr wiederum gesagt, ich finde das toll, weil Vietnamesisch zum Beispiel, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich war jetzt letztes Jahr im Sommer in Thailand und als sie da sprachen, also du hast ja noch nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt.
Nein.
Also du weißt ja überhaupt gar nicht.
Du hast aber nicht gesagt, sie sprechen doch hoffentlich nicht Vietnamesisch mit mir.
Genau, aber das ist schon, also ich habe große Hochachtung von den Menschen, die sich in die deutsche Sprache stürzen und versuchen eben auch all diese Redewendungen, die wir haben und vor allen Dingen auch die Jugendsprache.
Ja, ja, das wollte ich mal ganz kurz mit der Grammatik, dann langweile ich euch nicht mehr damit, einschieben.
Alles ihr schon kennt abgeschaltet. Ja, weiterhören.
ihr kennt doch diese Begebenheiten, wenn eure heranwachsenden Kinder sagen, wenn sie es gar nicht wollen, zum Beispiel, ich gehe gleich Fußballplatz.
Ja, ja? Ich wollte so gerade sagen, ich gehe
Weißt
Supermarkt.
Du, woher das kommt? Das kommt eben daher, dass ich wage zu behaupten, dass das abgeleitet ist aus dem Türkischen, diese fehlende Grammatik. Wir würden ja dann sagen,
meinst
ich gehe zum oder in den Supermarkt.
Du meinst den fehlenden Artikel, genau, weil es das
genau,
in der Sprache
richtig,
nicht gibt.
Genau, und das
übersetzen
ist direkt,
dann 1:1.
Richtig. Und das wird dann irgendwann übernommen. Und so verändert sich Sprache.
Ja, das ist krass. Ne? Das macht mein Teenager-Sohn, der sagt dann so, er macht das natürlich auch ein bisschen, um mich zu ärgern, weil ich kann das nicht gut hören, wenn er sagt, ich gehe Freundhaus, weißt du so. Und ich sage, ich muss immer lachen, aber weißt du noch, wie wir die Mutti früher auch geärgert haben?
Ja, klar.
Für unsere Mutter war zum Beispiel ein Wort, was damals ganz groß aufkam, war für meine Mutter am Anfang oder für unsere Mutter ein rotes Tuch. Und es handelt sich um das Wort geil.
Meine Mutter,
wie gesagt, Finnland, für sie hatte geil einen sexuellen Kontext. Und dann kam noch dieses Lied, weißt du, Boris ist geil.
Vorsicht, die GEMA.
Achso, boop. Aber dieses fürchterliche Lied, weißt du, Bruce and Bongo oder
ja,
so.
Ja, genau.
Dass ich das auch noch weiß.
Und dann Maxi, da gab es 8 verschiedene Maxis oder sowas.
Aber Christoph, ist das wirklich von diesem Lied, dass auf einmal alle Jugendlichen in den 80er Jahren sagen, ey, das ist voll geil.
Nein, ich glaube, das ist aufgegriffen worden. Ne?
Von wovon?
Das hat sich irgendwann entwickelt, glaube ich, ich kann mich da dunkel dran erinnern, das war ein schmuddeliges Wort, auch für andere Erwachsene. Und genau wie andere Schimpfwörter, die heute gang und gäbe sind und vielleicht aus dem Fäkalbereich kommen. Das war, weiß ich noch, wie unsere Großmutter dann irgendwie total ausgeflippt ist, als wir mal gesagt haben, das ist doch und sowas. Ja? Das waren andere Zeiten, da wurde das nicht in den Mund genommen.
Was haben die denn früher gesagt? Schweinehund oder sowas,
du,
ne?
Oh, Schweinehund.
Ja, ja, sowas, du, ne? Du Idiot.
Genau.
Was hat unser Vater immer beim Autofahren gesagt? Du Sonntagsfahrer.
Nein, Vater hat immer gesagt, Papa fährt gut Auto. Wenn genau. Vor uns einer da irgendwie rumgeschlichen ist und hatte so einen Hut auf der Ablage hinten rechts.
Na, Mutti darf heute auch Auto fahren. Aber er hat oft gesagt,
ist Sonntag, Mutti darf heute auch Auto fahren.
Genau.
Genau.
Heute wäre das auch gesellschaftlich nicht mehr akzeptabel, so etwas zu sagen. Ist ja sexistisch.
Ja.
Aber Schweinehund, daran erinnere ich mich, das war so ein Wort.
Saftsack. Das ist übrigens eines meiner Lieblingsschimpfwörter mittlerweile. Ich benutze nicht viele Schimpfwörter, aber wenn ich die Gelegenheit habe, ein schönes Saftsack anzubringen, mache ich das auch.
Es gibt so viele schöne Schimpfwörter, aber ich möchte die jetzt hier nicht. Die sind wirklich auch teilweise fürchterlich.
Kölsches Schimpfwort zum Beispiel fällt mir gerade ein, ist das der nette Begriff, du Tötenügel.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Tötenügel?
Nee.
Ich glaube, das ist die Ecke, wenn du jetzt eine Tüte in der Hand hast, die unten, also die Kante.
Es gibt keine Tüten mehr.
Nee, stimmt.
Aber Tüte ist für mich Plastik. Kontext ist für mich Plastik.
Ja, richtig.
Eine Tüte ist für mich immer Plastik. Aber wir waren gerade bei dem Wort geil stehen geblieben.
Ja, richtig,
also das für mich, ich erinnere mich einfach, das muss ja in den 80er Jahren gewesen sein, also geil, Bruce und Bongo, das Lied, Mutti hat sich aufgeregt und heute sagt ja jeder, das ist total geil. Und die Mutti hat ja dann selber hinterher immer gesagt, oh, das finde ich geil, weißt du so. Die hat einfach dieses Wort benutzt.
Hat sich dann angepasst.
Angepasst, ganz genau. Und heute.
Ist dann abgeschliffen.
Wenn ich heute manchmal so bei den Kindern so TikTok durchscrolle oder Instagram mir angucke und diese ganzen komischen Ausschnitte von diesen ganzen Reality-Serien und sehe, wie die Leute reden, dann denke ich immer so, du Levenjot, wo ist unsere Sprache hingekommen, weißt du? Die sagen auch alle, ich kann das noch nicht mal nachmachen, weißt du? Ich war Supermarkt und da habe ich die gesehen, wie die, ey, Alter, und so.
Ja, ja, klar.
Ey, Alter, und das sagen ja alle Jugendlichen.
Digger.
Mein Auto ist liegen geblieben mitten in der Pampa. Ich mache die Geschichte kurz. Ich habe dann überlegt, fährst du mit Bus und Bahn nach Köln zurück? Musste ich ja. Warte also 100 Jahre an so einer Bushaltestelle irgendwo am Land. Bus geht auf. Oh, 8000 Schulkinder, die gerade von der Schule kamen. Ich so, scheiße, ich da rein. Tür zu, ich stehe so ganz eng gepresst zwischen so pickligen Jugendlichen und die alle, ey, Alter, ey, Digga, ey, voll geil, ey, komm, ey, lass mal Supermarkt und so, ey, lass mal heute Abend zocken, ey. Also, das ist eine Verrohung der deutschen Sprache und da mache ich mir Sorgen, dass dadurch, dass eben auch weniger gelesen wird, dass die Sprache
verhunzt.
Und wir auf einmal, und das beschleunigt sich ja nämlich die Zeit.
Wir auch so reden.
Nein, eben nicht, dass wir quasi die Outlaws sind, die ordentlich sprechen und alle anderen denken so, wie sprechen so hochtrabend. Dabei sprechen wir eigentlich nur ganz normal.
Aber ja, das ist richtig. Aber das ist auf der anderen Seite auch ein Vorteil, weil die Leute sich dann vielleicht auch an Menschen wie uns ein wenig orientieren.
Meinst du?
Kann sein.
Also ich finde.
Nichts ist ja schöner als ein angenehmer Döner. Ausdruck, als ein Döner, ja genau, als ein schöner Ausdruck in der Sprache, weil das trägt zum Wohlbefinden bei, finde ich.
Findest du auch, dass zum Beispiel die deutsche Sprache sehr verdenglischt wird heutzutage? Also das finde ich total, stört mich an manchen Stellen, ehrlich gesagt, weil ich immer denke, warum muss man da jetzt irgendwas Englisches sagen, wenn es doch ein deutsches Wort
ist? Das kann ich dir aus meiner beruflichen Perspektive zu erklären versuchen. Erklären.
Ja, erzähl.
Und zwar gibt es ja, wir haben ja eben auch schon das Wort Redewendung und Sprichwörter angeschnitten. Ja, wir haben das doch eben auch dann in unseren Ablauf mit aufgenommen. Und die Sprache verändert sich mit der Zeit. Es gibt immer mehr, damals waren es Filme und Fernsehserien, die aus dem englischen Sprachraum hier hinkommen. Die müssen übersetzt werden, neu gesprochen werden, weil das eben hier so ist, wie in Frankreich und in Italien. In vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel in Holland, wird das nur untertitelt. Da gibt es verschiedene Theorien, warum das so ist.
Let up Drempels. Watch out.
Das steht gar nicht mehr. Ich war letztens in Holland, die haben die ganzen Schilder weggemacht.
Mein Lieblingssand.
Ja, let up Drempels. Entroken verboten.
Dode Hondjes blaffen nicht.
Ja, genau. Und diese Synchronisierungsarbeiten, die eben auch mit einer Übersetzung beginnen, die waren früher meiner Ansicht nach wesentlich, also ich will nicht sagen, dass sie heute schlampig arbeiten oder das waren aber aufgrund der ganzen Menge an Inhalten, die jetzt auf uns zukommen, ist es eben auch so, dass viele Kräfte, die da mitarbeiten, vielleicht nicht ganz so gut sind. Man darf nicht vergessen, es gibt, wie in jeder Branche, gibt es Leute, die machen so etwas sehr gut, machen es gut und dann machen es nur so 3- oder 4+. Und du wirst dich erinnern, als wir ganz klein waren, gab es die Serie Dallas.
Ah ja, mit J.R. Ewing.
J.R. Ewing. Und als diese, das war glaube ich Anfang der 80er Jahre, als diese Serie zum ersten Mal gespielt wurde, ich glaube sogar mit einem Pilotfilm, im ersten war das, gab es nachher einen riesigen Artikel. Ich meine, es war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Mensch, Christoph, woran du dich erinnerst.
Ich kann mich daran so erinnern, weil mich das, ja. Die haben das so niedergemacht. Also erstmal war es so ein anti-amerikanisches Feeling sowieso, also im Sinne von Kulturbanausen. Was ist das denn für eine komische Geschichte? Die ist ja völlig banal.
Genau, weil J.R. immer die Füße auf dem Schreibt, da hat unser Vater sich drüber aufgeregt.
Ja, ja, genau, genau.
Cowboy-Hut auf, auch Stiefel, am Tisch im teuren Restaurant genau. Immer schön den Hut auf.
Und dann Glas.
Man trägt Whisky. Im Restaurant keinen Hut.
Ja, ja, genau, genau, genau.
Den,
genau.
Den Booze richtig. In seiner Schreibtischschublade genau. Und den Zigarre rauchen, Füße hoch.
Ja, genau. Und dieser gesamte Artikel hat sich nicht nur mit diesen Geflogenheiten in Amerika, im Restaurant und an anderen Orten beschäftigt, sondern eben auch mit der Sprache der Übersetzung an mehreren Stellen. Da war zum Beispiel eine Szene, wo die am Pool saßen und dann hieß es im Englischen, "The early bird catches the worm."
Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Genau. Und das wurde auch so übersetzt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und der Autor, die Autorin, ich weiß nicht, wer es war, hat sich total aufgeregt und hat gesagt, was ist das denn? Das ist Stümperei bei der Übersetzung. Das ist einfach nur 1:1 übersetzt, wahrscheinlich aus Unkenntnis der Tatsache, dass es im Deutschen bereits einen sehr schönen Sinnspruch gibt.
Morgenstund hat Gold im Mund.
Ganz genau.
Ah, das habe ich nur geraten, ja, hey, Bruder, nein, nein, ich weiß aber, alles.
Ja, genau, du weißt alles, du bist voll korrekt. Und das war also, und das hat sich natürlich genau wie nicht wirklich für not really. Was so. Früher haben wir ja gesagt, eigentlich nicht vor 30, 40 Jahren. Nicht wirklich. Das fing damals so an. Genau wie.
Listen, hören Sie.
Hören Sie. Also, ja,
sagt
genau.
Auch kein Mensch im echten oder? Deutschen Leben.
Nein.
Keiner sagt, hören Sie, trinken Nein. Sie das, das wird Ihnen gut tun. Ne?
Ja, genau,
ja. Immer dieses Listen, das finde ich ganz furchtbar.
Ja, genau. Oder
hören Sie.
Da gibt es ja noch. 1000 andere Beispiele, die man anführen könnte.
Das ist dann furchtbar.
Und das sickert dann so in die Alltagssprache ein. Und dadurch verändert sich, das ist das richtige Denglisch meiner Ansicht nach, nicht das Einstreuen von englischen Begriffen,
das ist so cringe.
Sondern von diesen Cringe.
Das ist so
genau.
Cringe, Alter.
Von
Digga,
den, genau, von
das
ist
voll
den,
cringe.
Ja, von den ganzen,
schrecklich.
Von den ganzen umgangssprachlichen oder auch höhersprachlichen Ausdrücken im Sinne von Konstruktion.
Also das ist ein guter Satz für unseren Trailer, Christoph Hansen. Ist J.R. Ewing schuld, dass es heißt, der frühe Vogel fängt den Wurm?
The early bird catches the worm.
Aber gibt's das nicht auf Deutsch? Ist das nur wegen J.R. Ewing?
Ja,
oder
nicht,
wegen dieser schlechten
vielleicht
Übersetzung?
Nicht unbedingt ausschließlich deswegen, aber vielleicht aufgrund, wie gesagt, dieser Masse an neuen Inhalten, die über die Jahrzehnte hinweg, über die Privatkanäle, übers Internet in die deutsche Sprache gekommen sind und wo dann schnell was übersetzt werden muss. Was meinst du, wie oft ich das beim Übersetzen sehe, dass jemand, wir sind ja wirklich immer unter Zeitdruck, dass dann jemand irgendwas ganz schnell nicht findet und dann überlegt er sich irgendwas. Nicht wissend oder übersehend, dass diese Sachen durchaus bereits im Deutschen existieren.
Ja, 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 natürlich. Christa, was heißt denn, jetzt kommen wir nochmal zur Jugendsprache zurück, was heißt denn jetzt eigentlich cringe? Also unangenehm, blöd, aber das habe ich zum Beispiel eigentlich im Englischen noch nie gehört. Ist das ein neues Wort? Gibt es das immer schon?
Das also, ist, meiner Ansicht nach ist das...
peinlich heißt das vielleicht
ja,
auch.
Das,
irgendwie
ja,
so.
Das ist dieses, wenn...
Fremdschämen.
Fremdschämen, genau. Das ist das, wenn du so zusammenzuckst,
cringe.
Weil irgendeiner
was
macht,
denn,
was du nicht...
Was heißt to cringe?
Muss ich nachgucken, ja, wahrscheinlich zusammenfalten. Ich weiß es nicht, ja. Also ich müsste es wissen, aber ich weiß es natürlich nicht.
Aber das ist ja so ein Wort, was die Jugend immer heute sagt, so, als ich neulich versucht habe, was bei TikTok zu posten, haben mir die Kinder versichert, das sei cringe und ich sollte das bitte nicht tun. So.
Also wenn man sich so.
Ja.
Klein macht, also zusammenzuckt, irgendwie so, weißt du, wenn du
ja,
so einen
ja,
Buckel
ja,
machst.
Ja, wenn du in eine Zitrone beißt.
Ja, genau, richtig.
was, to cringe, cringe, cringed. Nee.
Cringed, cringed.
Cringed, cringed. I cringed. Have cringed.
Yes, würde ich sagen, ja.
Das hab ich habe dieses Wort noch nie gehört. Ich kenne das nur aus dem Deutschen von den Jugendlichen.
Das ist eine Übernahme aus dem Englischen, wahrscheinlich aus dem irgendeinem Internet.
Und das, Geburtsort. Das zieht sich ja immer weiter durch nach unten. Also wenn ich, wie gesagt, so Trash-TV-Formate gucke und ich denke, die können ja alle überhaupt kein Deutsch mehr. Also die sollen ja zum Beispiel auch manche, es gibt ja so Fernsehsendungen wie Sommerhaus der Stars, bla bla bla. Wo sie dann zum Beispiel bei irgendwelchen Spielen so Sprichwörter erraten sollen. Und das wissen die immer alle gar nicht. Ne? Also hast du ein Lieblingssprichwort der deutschen Sprache?
Es kommt immer anders, als man denkt.
Erstens kommt es anders.
Zweitens, als man denkt.
Zweitens, das habe ich, weißt du, woher ich das habe?
Woher?
Von Tick, Trick und Track.
Ja, guck mal.
Das haben die immer gesagt.
Ja, genau.
Was ist denn zum Beispiel mit dem wunderbaren Sprichwort vom Regen in die Traufe?
Ah, auch ein schönes Sprichwort.
Was ja bedeutet, ist schon scheiße, aber wird es noch beschissener.
Genau. Ja, man sagt doch immer so, schlimmer geht immer.
Ja. Ne? Und du hast auch noch so eine schöne Geschichte, Christoph. Du hast ja übersetzt, was war das bei, in irgendeiner Jury saß Shirin David. David. David, ja, David? Ja,
David. Ich weiß nicht mehr, was wir gesagt haben.
Und du hast mir ja erzählt, dass die etwas gesagt, was du musst es für Ronan Keating. Das war die Sendung mal, The Voice.
The Voice.
Du musst es also für Ronan Keating übersetzen und Shirin David hat gesagt, irgendwas mit dem Auge, was war das nochmal?
Ach so, im Jugenddeutsch, machst du Auge oder irgendwie sowas.
Genau, machst du Auge, der macht Auge.
Der macht Auge.
Und dann hast du zu mir gesagt, oh Gott, da wusste ich eine Sekunde lang gar nicht, was die meint. Und dann habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, was heißt das? Und dann hast du das aber natürlich rausgefunden, um es für Ronan Keating übersetzen zu können.
Ich glaube, ich habe ihn fragen lassen, was genau bedeutet das?
Ja, auch
weißt du, weil ich konnte das, glaube ich, das war das jugendsprachlichste Wort, das mir aber da untergekommen war. Das ist auch aus dem Türkischen.
Ja, wegen diesem blauen Auge, die haben doch diesen Stein, diesen blauen Stein.
Ist das, wenn man neidisch ist oder sowas? Oder wenn
das hast du gesagt.
Ja,
ne?
Hab ich
du
gesagt,
machst
ne?
Auge auf. Ne?
Aber
die haben doch auch immer diesen, oh Gott, jetzt rede ich hier irgendwas, wir kriegen wahrscheinlich Zuschaueranfragen, was redet die alles?
Was reden sie
es
da?
Es tut mir leid, seht es mir nach, aber es gibt ja hatte ich mal in der Türkei geschenkt bekommen, so eine Kette mit so einem blauen Stein, das ist wie ein Auge, das soll ja auch eben vor dem bösen Blick schützen.
Okay,
also irgendwie
okay.
Sowas. Aber das finde ich zum Beispiel auch, das zieht sich ja auch in der Jugendsprache durch wie ein roter Faden, so ich mach Auge, weißt du?
Ja,
machst du Auge, bist du neidisch.
Genau, richtig.
Es gibt ja das schöne Sprichwort, Christoph, ein Auge auf jemanden oder ein Auge auf etwas werfen.
Ja.
Was ja bedeutet, an jemanden gefallen oder etwas finden, ne? Also
ja,
du findest irgendwas gut
toll
daran.
Finden.
Weißt du denn, woher dieses Sprichwort kommt, lieber Brüder?
Wenn ich ganz ehrlich bin, nein.
Nicht. Das ist zum Beispiel ein Sprichwort, das stammt aus einer biblischen Geschichte von Susanna im Bade, in der zwei angesehene Richter die Augen so sehr auf Susanna warfen, dass sie nicht mehr zum Himmel aufsehen konnten und nicht mehr an gerechte Urteile dachten. Also es ist halt eine biblische Geschichte. Die Richter wollten die verheiratete Susanna verführen.
Ich glaube, das erklärt, weil es ja mehrere Richter sind und die mehrere Augen geworfen haben. Bei uns heißt es ja nur ein Auge. Ich habe nämlich mal eine Übersetzung gesehen aus dem Italienischen. Da hat ein Übersetzer geschrieben, er hatte seine Augen auf XY geworfen. Und das wurde ihm angekreidet, weil es ja nur bei uns nur ein Auge ist. Aber wenn du jetzt sagst, aus der biblischen Geschichte, und da haben mehrere geguckt, ist es ja klar, dass es im Italienischen wahrscheinlich dazu gekommen ist, dass die mehrere Augen auf irgendwas geworfen haben, auf die Frau in dem Sinne.
Also aber,
sehr interessant.
Aber ursprünglich ist das jetzt nicht es ist nicht romantisch zum Beispiel.
Nein, das ist gefährlich. Gefährlich.
Woher kommt die Redensart, ich habe einen Schalk im Nacken?
Ich habe einen Schaden.
Ich habe einen Dachschaden. Ja, zum Beispiel auch das, ja. Mein Oberstübchen brennt, ja. Schalk im Nacken.
Ist das nicht das? Schalk? Das habe ich mal, das weiß ich jetzt aus dem FF. Ich glaube, Schalk hat was, das kann ich jetzt nur halb teilweise erklären.
Ja.
Mit dem italienischen Wort Scarpa zu tun, Schuh.
Achso, das ist ein Schal.
Nee, Scarpa.
Le
Scarpe sind die Schuhe, meine ich. Aha. Und das hat irgendwas, ich weiß aber, kann den Zusammenhang gleich nicht mehr zusammen.
Also, Map, du weißt es nicht.
Nein.
Also, diese Redewendung geht zurück auf die Vorstellung, dass Menschen von einem Dämon oder von einem närrischen Kobold besessen sein könnten.
Hinter den Ohren, im Nacken sitzend, flüstert der Schalk, ja, einem Menschen verrückte Ideen und Unsinn zu. Doch, tu es.
Und was hat das jetzt mit Gottschalk
zu
tun?
Um ihn so zu beeinflussen. Darum sagt man auch, Schalk hinter den Ohren haben.
Ach so, wie?
Gottschalk, keine Ahnung, weiß ich nicht, wa?
Guter, also gut, wer ist das noch? Teufel links.
Ah, Christoph, du hast recht. Ich lese hier, ich lese das natürlich vom Blatt ab, weil ich natürlich selber auch gar nicht wusste.
Ja, was steht denn dort?
Gedacht, so, die Alexandra ist so schlau. Ne? Hier steht, die Redensart ist bereits seit dem 16. Jahrhundert belegt, wobei der Begriff Schalk ursprünglich einen mittellosen Knecht oder Diener bezeichnete, der ohne Schuhe, lateinisch Scalcius, unterwegs war. Ah. Später wurde der Begriff Schalk in Zusammenhang mit boshaften Menschen verwendet, die mit böser Absicht eine List ausheckten. Heutzutage sieht man diesen Begriff allerdings entspannter. Wenn der Schalk im Nacken sitzt, der verürgt andere gerne. Oder wem der Schalk im Nacken sitzt.
Okay.
Der ist ein bisschen spaßig, aber immer harmlos, sodass alle darüber lachen können.
Ah, das wusste ich gar nicht. Ich kann auch noch kurz zwei Sachen zu solchen Sprichwörtern oder Redensarten hinzufügen. Zum Beispiel der gute Rutsch ins neue Jahr hat ja nichts mit Rutschen zu tun. Das wissen wir mittlerweile auch alle, glaube ich, hoffe ich, obwohl es kalt wird meistens. Ich glaube, das ist ein jiddischer Begriff.
Ja.
Ähnlich wie Hals- und Beinbruch.
Ja, das habe ich nie so richtig verstanden, also wenn ich jetzt mal ehrlich bin.
Ich gucke jetzt auch mal nach. Hatzlocke obrocke mit der Bedeutung Erfolg und Segen. Das sind also Begriffe, die auch über viele Jahrhunderte in unserer Sprache schon existieren, aber von denen wir wirklich nicht wissen oder eine Fehlannahme immer hatten, dass die tatsächlich mit diesem mit dem eigentlichen Wort, das wir da sehen, zu tun haben, obwohl das eine ganz andere sprachliche Wurzel hat.
Ja, Wahnsinn.
Totaler Wahnsinn, oder?
Ja, das ist
mein Lieblingsspruch, fällt mir gerade ein, den wollte ich, und zwar möchte ich jetzt ganz gerne, dass du den beendest, und zwar.
Oh Gott, Sarret, sprich.
Klappe zu.
Affe tot.
Und dann kommt noch Zirkus pleite.
Ah,
das weiß keiner.
Das habe ich nämlich noch nie gehört. Mhm,
und das kommt nämlich daher, dass früher kleine Affen in einer Holzkiste am Kassenhäuschen eines Zirkus als Attraktion gezeigt wurden,
die armen Viecher.
Starb dieser Affe, blieb die Klappe zu und es fand keine Vorstellung statt. Und das führte natürlich irgendwann dazu, dass der Zirkus pleite war.
Oh meine Güte, also die armen Viecher, ja, das sind alles so Dinge, die gehen ja leider verloren. Deswegen bin ich froh, dass wir heute darüber sprechen. Zum Beispiel auch mit dem Klammerbeutel gepudert. Ja,
ja, ja, ja. Das weiß ich nicht.
Da müssen wir uns zum Beispiel in die Zeit der Müller hineindenken. Ne? Damals gab es ja in den Mühlen Mehlkästen mit Beuteln. Ne? Da wurde dann das frische Korn drin aufgefangen und dann
Staubexplosion.
Der Beutel wurde dann so durchgerüttelt, damit das Mehl, das Feingemahlene, da durchfallen konnte.
Ach so, ein Sieb.
Und es war eigentlich im Prinzip nichts anderes als ein Sieb. Und das Mehl, was gerüttelt wurde, fiel dann in den Mehlkasten rein und der Beutel war demnach nichts anderes als ein Sieb Weißmehl, also mit dem Klammerbeutel gepudert. Das heißt, du hast wohl einen am
an der Latte.
Wie heißt das nochmal?
Du hast wohl nicht mehr alle.
Latten am Zaun. Latten machen wir direkt weiter, ne? Aber das versteht jeder sofort. Ja. Und wenn du quasi Ausländer bist und die deutsche Sprache erlernen musst, dann sind das halt so Dinge, ich glaube, das musst du dir erklären lassen, weil das ja auch einen historischen Kontext hat. Und das kannst du nicht einfach so, du musst es verstehen, warum ist das so. Und es macht ja auch oft gar keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit.
Wir hatten auf der Uni, hatten wir mal ein Heft, das haben wir alle gekauft, ich glaube nicht ganz freiwillig von unseren Dozenten, da hatten die dann auch 1000 englische und oder angeblich oder 100 englische und deutsche Redewendungen drin aufgeführt. Zum Beispiel, is the pot calling the kettle black?
What?
The pot calling the kettle black.
The pot calling the kettle black. Kettle ist ein Rind?
Nee, Kettle.
Ach so.
Kessel.
Was? Du meinst, du musst den wie heißt das nochmal, du musst den mit dem Topf darunter. Du weißt schon, was ich meine.
Ja.
Yeah. Ah, leg den Zahn zu.
Nein. The pot calling the kettle black. Beide stehen auf dem Feuer und haben eine schwarze Unterseite vom Ruß.
Ah.
Und das haben wir dann irgendwie damals selbst übersetzt und gesagt, das sagt der Richtige.
Ach so.
Wenn dir irgendeiner krumm kommt und sagt, kehr du erstmal vor deiner eigenen Tür. solche Sachen. Also das ist total interessant. Aber dieses Heft habe ich irgendwo im Keller und ich weiß nicht ganz genau wo. Ich hatte es letztens noch in der Hand.
Vielleicht liegt es auch bei mir im Keller.
Nein.
Aber das ist interessant. Das ist jeder total interessant. Fegt mal vor deiner eigenen Tür. Also am Ende des Tages, wenn wir mal drüber nachdenken, reden wir ja wirklich häufig in Sprichwörtern, aber das ist einfach ja für uns eine Selbstverständlichkeit.
Am Ende des Tages, the end of the day. Genau. Das gab es früher im Deutschen auch nicht. Da haben wir immer gesagt, letztendlich.
Stimmt.
At the end
oder
of the
was
day.
Ich auch ganz schlimm finde, ist es, oh mein Gott, oh OMG. God. Dieses yeah. OMG, yeah, weißt du, yeah, yeah. Ich wollte es gerade, oh mein Gott, ja. Es ist so dramatisch, theatralisch, so überzogen. Das ist
obwohl
wirklich,
nichts dahinter
nein,
steckt.
In der Tat. Und dann weiß ich noch, hier, leg mal einen Zahn zu. Mm-hmm. Das war immer so mein Lieblingssprichwort. Ich habe das wirklich nie verstanden, bis wir einmal dieses Ritteressen auf der Burg hatten. Weißt du noch, wo wir Met getrunken haben aus diesen Bechern und wir konnten die Hühnchen so abnahmen. Und das waren wir irgendwo in Solingen auf so einer Burg.
Das war nicht in Solingen.
Egal. Auf jeden Fall kam daher, die Ritter kommen nach Hause und dann hieß es, legt mal einen Zahn zu, damit dieser Topf, der über dem Feuer hing, dieser große Schmiedeeisen mit der heißen Suppe, wieder aufgewärmt werden konnte. Und das war an so einem Zahnrad und dann musste man so damit das weiter runterging und warm wurde.
Richtig. Genau.
So, Brüder, jetzt hier ganz am Schluss haben wir noch.
Jetzt schon wieder vorbei.
Es ist schon wieder vorbei.
Wir brauchen sofort noch einen Podcast.
Muss ich sagen, wir tun alle, die Deutsch lernen müssen, sehr, sehr leid, weil es gibt ja fürchterliche, lange, schreckliche deutsche Wörter. Zum Beispiel Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.
Ja, guck mal, das sind alles Sachen, die sind vom Gesetzgeber in die Welt geschmissen worden, weil die meiner Ansicht nach zu viele Gesetze gemacht haben.
Christian, das versteht doch kein Mensch. Rindfleisch, Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Wie bitte?
Wie machen wir das dann im Englischen oder im Französischen mit de und mit of?
Yes.
Wir trennen die Substantive mit of.
So, wie würdest du das jetzt, du bist auch hier Übersetzer.
Weiß ich nicht.
Du bist auch,
simultan Übersetzer.
Wie die Mutti zu sagen
nein,
pflegte.
Nein, Mutti hat gesagt, ich bin, mein Sohn ist
Medienpädagogik
nein,
studiert.
Nein, Medieninformatiker.
Genau, das gab's, das
damals
gab's
das nicht.
Heute gibt's es.
Mutti erfunden, heute gibt's das.
Was macht Ihr Sohn eigentlich? Er ist Medieninformatiker, in Klammern, das Fach gibt's gar nicht. Verkehrsinfrastruktur, Finanz, was?
Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft. Yes.
How do you say that in English? If it's you had to translate it to Samu Haber.
Samu, it's a company that finances the structure, the infrastructure of traffic.
Ah, very good.
Traffic infrastructure financing company.
Gleichgewichtsdichte Gradientenzentrifugation. Oh mein Gott. OMG.
OMG.
Elektrizitätswirtschaftsorganisationsgesetz.
Yes, it's a... It's a law for electricity.
Jesus.
And they are dealing with it in an economic way.
Jesus
in an
Maria.
Way.
In an
Jesus
economical.
Maria.
OMG,
dann gibt's, haben wir noch,
dude.
Wir hatten ja eben darüber gesprochen, über dieses kulturelle Benutzen von Sprache mit Fremdschämen, das es vielleicht woanders nicht gibt. Mhm. Dann gibt es noch ein paar andere Wörter, die haben es ins Englische geschafft, sind da geblieben. Zum Beispiel Kindergarten.
Mhm. Kindergarten oder das andere hieß aber Fahrvergnügen.
Fahrvergnügen, genau.
Das war eine Werbung damals.
Vorsprung durch Technik.
Yes.
Das ist da auch geblieben. Und das hat sich auch geändert. Technik wird im Deutschen nicht mehr so häufig benutzt. Das heißt heute alles Technologie.
Ach so,
die Technologie
verstehe.
Dahinter, obwohl die meinten eigentlich die Technik dahinter. Denn die Technologie ist ja eigentlich nur die Wissenschaft der Technik. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Eben.
Und dann haben wir noch, aber das liegt ja auch an anderen Dingen, weil so viele Deutsche nach Amerika ausgewandert sind.
Ihr seht schon,
Sprache,
mein Bruder
ich bin ganz begeistert,
Bremsen.
Und dann gibt es noch das schöne Wort Fingerspitzengefühl.
Oh ja. Ja gut, aber das verstehe ich noch, weil man in den Fingerspitzen, wenn man etwas, eine feingliedrige Arbeit zu erledigen hat, wie zum Beispiel Sticken, Häkeln, Nähen, dann braucht man Fingerspitzengefühl.
Das heißt
und
aber,
kann nicht wie ein Elefant im Porzellanladen.
Es wird häufig falsch übersetzt, fällt mir gerade ein, denn ich weiß nicht, würdest du sagen,
Sensitivity oder so?
Nein, das wird umschrieben, das gibt es glaube ich im Englischen auch nicht, wie unser anderes Beispiel Schadenfreude. Die sagen, mein Fingerspitzengefühl, wenn die das übersetzen, das habe ich mehrfach schon gesehen, dass du das irgendwie so eine Ahnung hast von irgendwas.
Also Intuition.
Intuition,
Bauchgefühl.
Ja, es könnte Bauchgefühl, aber das ist nicht dasselbe.
How do you say that? Ich habe mein Bauchgefühl, Intuition.
Aber dieses Fingerspitzengefühl, das ist meiner Ansicht nach auch Takt, dass du mit Leuten auf eine sanfte Art und Weise umgehst, dass du die nicht vor den Kopf stößt, das würde ich sagen, hast du denn kein Fingerspitzengefühl? Oder eben, was du gesagt hast, mit dem Umgang mit Dingen, dass du genau weißt, ich kann fein arbeiten, aber ich würde nicht sagen, das ist irgendeine Ahnung,
Grobmotoriker,
die da irgendwie vor dir ist. Würdest du sagen, ist ja keine Ahnung, Nein,
nicht nee. Das Fingerspitzengefühl nee. Ist was anderes. Das Bauchgefühl,
anderes. Ja. Ne?
Fingerspitzengefühl ist eigentlich im Prinzip, wenn du mit jemandem diplomatisch umgehen kannst, wenn du eine Situation intuitiv erkennst und weißt, ich kann jetzt nicht mit dem Holzhammer oder mit der Tür ins Haus fallen.
Genau.
Genau. Sondern ich muss mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen, damit es funktioniert.
Ja.
Stimmt, das hat doch was mit Intuition. Es hat was mit Feingefühl zu tun.
Feingefühl.
Aber eher mit
Diplomatie.
Umgangsformen.
Genau.
Ah, Umgangsform ist auch eine schöne.
Ja.
So, Digga, Alter, Brüder, wir müssen Schluss machen, weißt du? Wir müssen Supermarkt, das ist heute Samstag.
Stimmt,
ist
das Recht macht gleich zu, ey. Ich hole gleich noch Coca-Cola.
So wird ein Schuh draus.
Yes.
Ne? Also wir kommen jetzt wieder an Anfang. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich hoffe, dass euch unsere Folge gefallen hat und dass ihr jetzt ein bisschen klarer seht. Und
ganz bestimmt.
Wahrscheinlich nicht. Aber an dieser Stelle nochmal wirklich großen Respekt an alle, die unsere schwierige Sprache lernen.
Jawohl,
und durchhalten, so. Macht weiter,
haltet
finden
durch.
Wir großartig.
Und ruft uns an, wenn ihr Fragen habt.
Ja, genau, aber lieber den Christoph,
so,
der weiß mehr als ich.
Jetzt erstmal Wasser, it's dry January.
Also, ihr Lieben, alles Gute und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.